das ist kein großer Besitz, ne? Aber es ist auf jeden Fall mal, ich vertraue jemand was an. Ich sage euch ganz ehrlich, das funktioniert nicht immer. Ja, manchmal denkt man, okay, von den 10 Pflanzen sind diesmal nur 5 eingegangen, ja, besser, als wenn sie alle gestorben wären. Ne? Also er übergibt. Und wenn ich was übergebe, vertraue ich jemandem, das ist auch wichtig in diesem Gleichnis. Wenn ich einen Nachbarn anspreche und ihm meinen Schlüssel gebe vom Haus, dann vertraue ich ihm. Da ist ein gewisses Grundvertrauen, was da ist. Also auch das spricht deshalb dafür, dass diese Knechte Christen sind. Man versucht das in der Theologie ja immer so ein bisschen so hinzubiegen, dass die Geschichte bloß nicht mich anspricht. Ne? Das ist manchmal so. Und er übergibt dem einen 5 Talente, einem anderen 2 und einem dritten 1 Talent. Und hier könnte man schon fragen, wieso habe ich nicht 5 Talente? Ich weiß auch nicht mehr, ob ich 1 habe. Doch, das weißt du schon, das haben wir gerade gelesen, du hast mindestens 1. Ich würde sagen, Gott ist total barmherzig. Er gibt jedem so viel, wie er tragen kann. Er gibt jedem so viel nach seinen Fähigkeiten, wie er damit umgehen kann. Es kann nicht jeder ein Martin Luther sein, da kann nicht jeder mit umgehen. Das funktioniert nicht. Ja? Oder jemand anders, den du da vielleicht im Kopf hast. Also es ist total barmherzig, übrigens, wenn man vielleicht nur 1 Talent bekommt. Halleluja. Weniger Stress. Weniger Aufgaben. Wie bei den Jungfrauen. Ne? Diese Jungfrauen, da gab es ja diese Törichten, die haben es relativ einfach gehabt, die mussten ja kein Öl tragen. Die anderen haben Öl getragen. Das war anstrengend. Das kann man auch mal so sehen. Ne? Die haben immer so ein Fässchen dabei gehabt. Die anderen haben es etwas entspannter gehabt. Er gibt also nicht jedem das Gleiche in seiner Barmherzigkeit, sondern nur so viel, wie auch jeder tragen kann. Nur so viel, wie es den jeweiligen Fähigkeiten entspricht. So, und so ein Talent in der Antike, man weiß gar nicht genau, wie viel das war. Das ist interessant. Ja, das sind so ungefähr so eine Gewichtseinheit, so zwischen 26 und 30, 33 Kilogramm, irgendwo in dem Dreh. Und im Regelfall stand das tatsächlich für Geld damals Silber oder Gold. Und jetzt überlegt mal, 1 Talent, wenn das so ungefähr knappe 30 Kilogramm Gold sind. Eieiei. Könnt ihr mal rechnen, ja? Ihr werdet erstaunt sein, wie viel das ist. Also selbst das eine Talent war tatsächlich viel. Aber es geht ja hier nicht primär ums Geld, sondern steht symbolisch für persönliche Begabungen, Fähigkeiten, Möglichkeiten, die Gott uns schenkt. Und damit sollen wir nun handeln. Und das bedeutet, ich setze meine Zeit, mein Geld, meine Fähigkeiten, das haben wir letzten Sonntag schon gehört, ein. Wofür ein? Um Gott Ehre zu bringen. Und in einer Parallelstelle zu diesem Gleichnis im Lukas-Evangelium, Kapitel 19, 13b, heißt es dann auch, handelt damit, bis ich wiederkomme. Also, wenn Gott dir was geschenkt hat, ist es nicht nur für dich. Es geht doch nicht nur darum, ich sag mal, dein eigenes Geld zu vermehren, sondern es geht darum, damit zu handeln und das denn auch Gott zu geben, vielleicht jetzt schon hier und da was einzusetzen, damit das Frucht bringt. Und wir wissen schon, diese Endzeitrede umfasst den Zeitraum von Himmelfahrt bis zur Parousie. Das wäre also die Wiederkunft Jesu. Das ist also genau die Zeit, in der wir jetzt leben. Jesus hat also auch uns mit diesem Gleichnis ganz konkret jetzt hier angesprochen. Und in Vers 19 heißt es, nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Hier sind ein paar interessante Erkenntnisse drin. Die eine ist, es gibt keine Naherwartung. Damals schon nicht. Jesus hat schon gesagt, nichts da, ich komme nicht bald wieder. Ja, man hat ja teilweise den Eindruck, wenn man im Neuen Testament liest, dass dort die Jünger so eine gewisse Naherwartung hatten. Nee, das können wir mal vergessen. Er sagt selber, nach langer Zeit. Wie lange, sagt er nicht. Mittlerweile mehr als 2000 Jahre. Und dann steht noch was drin. Nach langer Zeit aber kommt der Herr, er kommt. Etwas, was wir in unserer heutigen Zeit, in der heutigen Kultur, ich weiß nicht, ob wir es überhaupt noch im Schirm haben. Wir haben unser Leben auf dem Schirm, was ja auch gut ist. Familie, Beruf, alles Mögliche. Aber dass Jesus tatsächlich wiederkommt, Aber da soll ja auch die Predigt heute etwas helfen, dass wir uns vielleicht dessen wieder bewusst werden. Und drittens, das gefällt uns vielleicht jetzt nicht so gut, der Herr rechnet mit ihnen ab. Elberfelder Übersetzung, das ist nah am Text. Luther übersetzt, er fordert Rechenschaft von ihnen. Auch diese Seite gehört zu Gott. Ja, auch da müssen wir ein bisschen in der Verkündigung aufpassen. Natürlich ist Gott total barmherzig, voller Liebe und Barmherzigkeit, ja. Und Gott geht Menschen nach bis zum Schluss, ja. Aber wir sehen auch hier am Ende der Zeit, dann, wenn Jesus wiederkommt, irgendwo gibt es dann auch einen Stopp. Und dann ist die Frage, du, was hast du eigentlich mit dem gemacht, was ich dir gegeben habe? Und das ist auch richtig so, oder? Dass nicht jeder in der Kirche machen kann, was er will. Wenn man teilweise hineinguckt in die Kirche. Das wäre total ungerecht, ja, wenn man sagen würde, der Gerechte wird aus Glauben leben und dann mache ich jetzt, was ich will. Aber Gott vergibt, natürlich vergibt Gott. Aber es könnte auch sein, dass bei der einen oder anderen Geschichte er dann vielleicht auch möchte, dass man das ändert. Dass man sich Hilfe holt, wenn man es nicht ändern kann. Dass man den Weg der Heiligung geht, auch das steht in der Schrift. Ohne Heiligung wird keiner den Herrn sehen. Aber es ist unangenehm. Für eine evangelistische Veranstaltung nicht immer gut, obwohl es gibt Menschen, die lassen sich auch davon ansprechen. Er fordert Rechenschaft. Und das Thema dieses Rechenschaftsberichtes lautet: Was hast du mit dem getan, was ich dir anvertraut habe? Was hast du mit dem getan, was ich dir gegeben habe? Was hast du mit diesen 5 Talenten getan, mit diesen 2, mit diesem einen, wie viel auch immer? Was ist daraus geworden? Und in dem Gleichnis haben 2 Knechte getan, was Jesus ihnen gesagt hat. Das ist toll. Also nicht so wie bei den Jungfrauen 50-50, hier 2, wow, mehr als die Hälfte von den 3. Haben das getan. Sie haben das Anvertraute für das Reich Gottes eingesetzt, so deute ich das hier. Beide waren treu und haben in der langen Wartezeit bis zur Wiederkunft Jesu mit ihren Talenten gearbeitet, um sie zu vermehren. Treue heißt vor Gott, ich mache das, was er mir gesagt hat, bis zum Ende. Und wenn er bis dahin nicht wiedergekommen ist, dann sterbe ich. Aber ich setze das um, was Gott mir gesagt hat. Deshalb gibt es auch keine Rente bei Christen. Gibt es nicht. Ja, wir setzen uns ein für Gott und für sein Reich, bis wir unsere Augen schließen. Und die Menge der Talente ist auch interessant, ist für Jesus komplett uninteressant. Er gibt ja nur das, was derjenige mit seiner Art hier leisten kann, mehr nicht. Das reicht, wenn wir damit arbeiten. Und beiden wird gesagt, recht so, du guter und treuer Knecht. Das Blöde an dem Gleichnis ist bloß, dass der Hauptteil, also die Menge, was da so steht, handelt nicht, da geht es nicht um die 2 guten und treuen Knechte. Also der Fokus geht auf den 3. Knecht. Das ist der Fokus dieser Geschichte. Da geht's hin. Da verdichtet sich die Sache immer mehr. Also dieses Gleichnis ist literarisch hervorragend, muss ich wirklich sagen, zugeführt bis auf einen Höhepunkt hin. Das bündelt sich immer weiter, bis wir zum Schluss hineinschauen in das Herz dieses 3. Knechtes. Also um ihn geht es hier im Besonderen. Was macht diesen dritten Knecht, was macht diesen dritten Christen so besonders? Er vergräbt das anvertraute Talent. Bei den anderen heißt es, sie gingen sogleich los. Ist das nicht herrlich? Sogleich gehen sie los und setzen um. Beide übrigens, der mit den 5 und der mit den 2 Talenten, sogleich. Der dritte geht hin, heißt es da. Wo geht er denn hin, um das anvertraute Talent zu vergraben? Manche Theologen übersetzen das mit, er geht woanders hin. Er trennt sich von den beiden, aber gut, das steht hier nicht direkt im Text. Er handelt also nicht mit dem, was Jesus ihm gegeben und auch geboten hat. Das ist ja nicht irgendjemand, der hier spricht. Das ist ja Gott. Er hat sein eigenes Lebenskonzept. Er geht seine und nicht Jesu Wege. Er erwidert das Vertrauen, das Jesus ihm gibt, nicht. Das ist schlecht. Wenn du als Führungskraft in einem Unternehmen bist und du vertraust deinen Mitarbeitern, ist übrigens die beste Kultur, damit was vorwärts geht. Aber du hast immer wieder Leute, denen kannst du eigentlich nicht vertrauen. Die werden dann ja, dieses Vertrauen missbrauchen. Das gehört auch mit zur Wahrheit. Er erwidert das Vertrauen, das Jesus ihm gibt, nicht. Er setzt seine Fähigkeiten nicht ein. Er ist Jesus gegenüber untreu. Zu den anderen beiden Knechten wird gesagt, du treuer und guter Knecht, zu ihm nicht. Und dennoch spricht er Jesus in Vers 24 mit her an, Kyrios. Ist das nicht interessant? Was kann man daraus deuten oder entnehmen? Und das ist schön an Gleichnissen, wir können uns jetzt sehr viel hier einfallen lassen. Ein paar Sachen sind mir gekommen. War das jemand, der einmal ein Übergabegebet gesprochen hat und dann gedacht hat, das reicht für den Himmel? Ab in die Hängematte? War das jemand, der in seiner Kirche mitgemacht, mitgelaufen ist, aber nie in die persönliche Jüngerschaft gekommen ist? Jemand, der mittendrin war, aber im Herzen weit entfernt. Jemand, der die Errettung, die Segnungen, das ewige Leben will, das ist ja auch was Gutes. Aber nicht das Leben eines Nachfolgers Jesu leben will. Eben nicht, wie in dem Gleichnis vorher, auch noch diesen Ölkrug tragen will, dass er was hat, wenn der Herr wiederkommt. Was war das für ein Mensch, dieser dritte Knecht? Jakobus schreibt in Kapitel 2, Vers 17, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich tot. Ah. Jetzt nimmt die Geschichte im Folgenden einen harten Verlauf. Aber es ist ja wichtig, dass Jesus hier deutlich spricht, dass wir uns da auch vielleicht selber prüfen. Und der dritte Knecht, dieser dritte Christ, rechtfertigt sich und offenbart so sein Herz. Ja, das heißt, da, wo man redet, offenbart man sich selbst. Deshalb finde ich es immer schwierig, wenn Leute nicht mit mir reden. Dann weiß ich ja gar nicht, was in denen steckt. Wenn sie aber reden, dann merkst du, wo sie stehen und wo sie auch nicht stehen. Und dieser dritte Knecht offenbart sich in Vers 24 und 25. Das ist echt der Knaller, was der hier sagt. Also nochmal, wir sind hier in der Parousie, in der Wiederkunft Jesu. Das ist letztendlich ein Gericht. Ein Gericht in dem Sinne, dass Gott hier Rechenschaft fordert. Und dann kommt dieser Mensch und sagt, Herr, ich kannte dich. Dass du ein harter Mann bist, du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Nun, Jesus hat in der Zeit, wo er auf der Erde war, und wenn wir auch im Neuen Testament lesen, hat er sich als ein Mensch erwiesen, als Menschensohn, als Mensch und Gott, voller Gnade und Barmherzigkeit für seine Menschen. Und in dieser Zeit leben wir jetzt immer noch. Es ist Gnadenzeit. Das Gefährliche an Gnadenzeit ist, dass man einschlafen kann. Das ist das Gefährliche an dieser Zeit. Es ist Gnadenzeit. Gott möchte, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber zu sagen, dass Jesus hart ist, stellt euch mal vor, ich gehe zum Vorstandsvorsitzenden, ja, muss ja gerade an so ein größeres Unternehmen denken mit über 100.000 Mitarbeitern. So, und da ist der Vorstand oben, ganz oben in diesem Hochhaus. Und dann fahre ich hoch und ich fahre nicht bis oben hoch. Ich brauche einen Zugangscode, dass es dann noch weiter hochgeht. Also da, wenn man da hochfährt, den Aufzug, ne, dann ist schon so ein bisschen, geht schon die Düse. So, und wenn ich dann oben bin und spreche jetzt mit dem Vorstandsvorsitzenden und sage ihm, Herr, also ich kannte dich, du bist eine Pfeife. Du bist ein harter Typ. Ja? Also eigentlich schon hart, was dieser Mensch hier sagt. Also Jesus hat sich so nicht gezeigt in dieser Zeit. Und dann geht es weiter. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast, eine weitere Lüge. Was für eine Lüge. Er hat ein Talent gekriegt. Er hat das gekriegt, was er hätte machen können. Jesus hat gesät, er ist der Seemann. Dieser Christ hat das Talent für sein Leben nicht angenommen. Das ist die Wahrheit. Es wurde nicht seins. Das heißt nämlich in Vers 25b, da hast du das Deine. Das ist nie seins geworden, was Gott in ihn hineingelegt hat. Und dann geht es weiter. Und ich fürchtete mich. Wow, jetzt kommt die nächste Geschichte. Ich bin Opfer. Die nächste Lüge. Denn Jesus sagt, wenn du mich wirklich gefürchtet hättest, hättest du dann das Geld nicht zu den Wechslern gebracht? In anderen Worten, ich habe mal so einen Chef gehabt, da habe ich mich ein bisschen vorgefürchtet. Und diese Furcht hat in mir nicht bewirkt, dass ich lau werde. Mit Sicherheit nicht. Sondern ich habe zugesehen, ja, dass ich was tue, dass er so halbwegs zufrieden ist. Also wenn man jemanden fürchtet, das führt mit Sicherheit nicht dazu, dass man nicht tut, was der Chef sagt. Wenn du mich wirklich gefürchtet hättest, hättest du dann das Geld nicht zu den Wechslern gebracht? Hättest du dann nicht wenigstens das Minimum gemacht, dass sich das vermehrt? Einige legen das so aus, hättest du dann nicht vielleicht Missionare wenigstens unterstützt, wenn du selbst schon nichts tust? Hättest du dann nicht wenigstens in der Gemeinde, die gefragt hat nach irgendwelchen finanziellen Schwierigkeiten oder jemand ist krank, was auch immer, hättest du dann nicht bezogen auf das Geld was gegeben, damit wenigstens andere dann ihren Dienst tun können? Die anderen beiden Knechte zum Beispiel. Nun aber, das wird uns ja hier auch nicht gesagt. Ne? Das ist das Gleichnis, es lässt es offen. Wir dürfen also selber für uns hier nachdenken. Im Grunde sagt dieser Mensch, der Jesus seinen Herr nennt, du bist schuld. Das sagt er hier. Ich kann nichts dafür, dass dein Talent nicht vermehrt wurde. Was für eine freche Dreistigkeit, so mit Jesus, so mit Gott zu reden. Hier fehlt jeder Anstand und Gottesfurcht. So verstehe ich den Text. Und für Jesus bleibt nur noch zu sagen, du böser und fauler Knecht. Das ist ein hartes Urteil. Du böser und fauler Knecht. In Vers 30 wendet sich Jesus dann zu den dabeistehenden Gerichtsengeln. Das wird also auch nicht so direkt beschrieben, aber man kann davon ausgehen, weil wir sind in einer Gerichtssituation vor dem Richterstuhl Christi und sagt dann zu diesen Gerichtsengeln: und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußere Finsternis, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Von diesem Ort haben wir schon mal gehört, da will keiner hin. Also normal, will da keiner hin. Hart. Also es gibt dann irgendwann doch auch ein Urteil. Und zu den anderen beiden sagt er: über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Also diese beiden Bilder sprechen einmal für die Hölle, die Gottesferne, und für den Himmel, da wo Gott ist. Das ist eine krasse Geschichte, finde ich, über Haushalterschaft. Das ist eine Geschichte der Ermutigung und Freude für die einen, für die ersten beiden Knechte. Aber es ist auch wirklich eine dringliche Warnung für die anderen. Und deshalb vergrabe dein Talent nicht. Wir bieten ja auch immer mal wieder so, das Talente ist ja nicht nur meine Fähigkeiten, aber ja, guck nochmal für dich, frag Gott nochmal, ja, was kann ich einsetzen? Das machst du ja nicht für eine Gemeinde, das machst du nicht für die Gemeindeleitung, das macht man für Gott. Und wenn die da zum Beispiel schlecht mit umgehen sollten, dann dürfen die sich vor Gott rechtfertigen. Wichtig ist, dass du persönlich das Richtige tust. Und deshalb setze ein, was dir gegeben wurde. Das ist echt wichtig. Denn der Glaube zeigt sich ja auch dann in den Taten. Ja, an den Früchten werdet ihr sie erkennen, nicht am Reden, auch nicht am Predigen. Setze ein, was dir gegeben wurde. Dient einander, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als treue Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes. Also es soll eine Ermutigung sein, aber auf der anderen Seite spürt man, wow, Christentum ist kein Spiel. Das ist auch wichtig, dass man das weiß. Amen.